zur 7. Ausgabe von Borscht und Bananenweizen.
Für die Ausgabe bin ich extra nach Meißen gefahren, in die Wiege Sachsens, rund 20 Kilometer entfernt von Dresden. Dort habe ich mich auf dem Markt mit Frank Richter getroffen. Frank Richter ist Theologe, war einer der führenden Köpfe der Dresdner Bürgerbewegung, Bürgerrechtler, lange Zeit Pfarrer, Lehrer. In den letzten Jahren war er Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und zuletzt Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden. Doch nun, rund 30 Jahre nach der Wende, ist er wieder zurück in die Politik gegangen. Und ich habe ihn gefragt, warum tut er sich das nochmal an?
Das Verb Politik sich antun, hinter das müssen wir natürlich ein Fragezeichen setzen. Denn wir gehen doch wohl hoffentlich nach wie vor in der offenen demokratischen Gesellschaft davon aus, dass jeder Bürger die Politik als seine eigene Sache betrachtet. Wenn die öffentlichen Angelegenheiten in Schieflage geraten sind und eine schlechte Entwicklung zu nehmen drohen, ja, dann sollte sich jeder verantwortungsbewusste Bürger auf den Weg machen und sagen, das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen.
So, und Sie lassen es sich nicht mehr gefallen?
Wir haben eine unübersichtliche politische Lage, die von Ungewissheiten geprägt ist und Populisten von links und von rechts, aktuell natürlich mehr von rechts, machen sich diese Ungewissheit und Unsicherheit der Bürgerschaft zunutze. Viele vernünftige Fragen von vernünftigen Bürgern sind in die unvernünftigen Hände von Populisten geraten, insbesondere in Sachsen. Das Bundestagswahlergebnis von 2017 spricht Bände. Und das will ich mir nun wirklich nicht gefallen lassen.
Was heißt Wahlkampf in Meißen? Wer ist der Hauptgegner? Sind es die Rechtspopulisten? Ist es die AfD oder ist es die CDU, wo Sie ja sehr lange Mitglied waren und Ende letzten Jahres ausgeschieden sind?
Und der Hauptgegner dieses Wahlkampfes sind autoritäre Denk- und Verhaltensmuster. Diese Stadt hat möglicherweise noch nie so etwas erlebt wie einen Wahlkampf im guten Sinne des Wortes. Das heißt, die Präsentation unterschiedlichster Möglichkeiten. Wahlen haben auch immer etwas mit Auswählen zu tun. Und das wird dem Meißner Bürger am 9. September dieses Jahres möglich sein. Denn es haben sich 5 Kandidaten präsentiert. Der Amtsinhaber, ein Vertreter der Sächsischen Volkspartei, die man wohl in die Nähe der NPD rücken darf, ein FDP-Kandidat, dann ein AfD-Kandidat und schließlich ich. Mein Akzent liegt auf Bürgerbeteiligung und der sozusagen Instellungbringung bürgerschaftlicher Interessen für das Gemeinwohl dieser Stadt. Und das gehört in die Auseinandersetzung geführt. Und das hat die Stadt so wohl seit 1990 und vorher natürlich auch nicht noch nie erlebt. Und der Wahlkampf für sich genommen ist schon mal ein Gewinn für die Stadt.
Von 2009 bis 2017 waren Sie Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und haben sich dort ja für einen Dialog mehr oder weniger eingesetzt zwischen Pegida und Pegida-Gegnern und haben deswegen auch das Label bekommen, Pegida-Versteher. Stört Sie dieses Label? Ist das Ihrer Meinung eher positiv oder negativ besetzt?
Mit dem Label Pegida-Versteher werde ich bis zum letzten Tag meines Lebens leben müssen. Warum ich das damals getan hat, wird man mich wahrscheinlich noch auf dem Sterbebett fragen. Dass ich etwas verstehen mag, nicht im empathischen Sinn, sondern im kognitiven Sinn, das allerdings betrachte ich überhaupt nicht als ein Negativum. Ich mag schon gerne verstehen, warum andere Menschen anders denken als ich. Außerdem darf ich geltend machen, dass es ganz, ganz selten einmal eine direkte Einladung meinerseits an die Bewegung mit dem Namen Pegida gegeben hat, sondern dass es immer wieder Versuche gegeben hat, die Themen, die in die Hände der Führerschaft von Pegida geraten sind, zurückzuholen in den vernünftigen demokratischen Diskurs. Das war allerdings auch nötig. Das hätten damals in den Jahren 2014, 2015, 2016 noch viel mehr Verantwortliche machen müssen. Dann wären, so wie es jetzt geschehen ist, eben nicht, ich sag mal etwas pathetisch oder etwas metaphorisch besser gesagt, da wären eben nicht die richtigen Leute in die falschen Hände geraten. Denn die Themen, die bei Pegida unterwegs sind, sind ja durchaus interessant. Die Fragen, die dort gestellt werden, sind wichtig. Aber die Antworten, die gegeben werden, sind gefährlich und demokratieschädlich.
Am 27. Juni haben Jahrhunderte auf der Pegida-Demonstration absaufen, absaufen gerufen, wo sich dort ein Redner mit dieser Lifeline oder Diskussion um diese Lifeline-Rettungsaktion beschäftigt hat. Das kann man doch gar nicht mehr als Wut beschreiben. Das ist doch blanker Hass.
Also wer in der Öffentlichkeit in Bezugnahme auf Flüchtlinge, die sich auf Booten im Mittelmeer befinden, absaufen schreit, der zerstört unsere Kultur und rettet sie nicht. Also wir werden unsere Kultur, unsere humanistische, von der Aufklärung geprägte, vom Judentum und vom Christentum begründete Kultur nicht retten können, wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren. Dem muss widersprochen werden und dem muss auch politisch widerstanden werden. Gleichwohl darf ich in aller Vorsicht um ein wenig Differenzierung bitten. Der Begriff Pegida ist eben nun leider zum Label für Rechtsextremismus, für Rechtspopulismus, für Menschenverachtung, für Hetze und für Rassismus geworden und für Anti-Islamismus geworden. Das ist ja natürlich geworden, weil die Menschen, die nach wie vor dorthin gehen, sich genauso äußern, wie sie es gerade zitiert haben. Ganz am Anfang dieser Demonstrations- oder Empörungsbewegung, also in den Jahren 2014 und 2015, war das so in toto jedenfalls noch nicht der Fall. Da sind ja auch rein zahlenmäßig sehr, sehr viel mehr Menschen mitgelaufen als heute. Ja. Und die hatten damals durchaus vernünftige Fragen und waren nicht, jedenfalls nicht in Gänze, geneigt oder gewillt, sich in dieser unverschämten und unmöglichen Weise zu äußern. Die sind leider nicht in der notwendigen Anzahl abgeholt worden. Man hat sie nicht ernst genommen, man hat sie vorschnell in die rechte Ecke gestellt. Das ist nun leider vorbei, das ist vergossene Milch, das kriegen wir nicht zurück. Gleichwohl müssen wir jetzt aktuell lernen, mit diesen Positionen offensiv und demokratisch umzugehen. Das sollte dieser Gesellschaft doch wohl gelingen, denn sie hat das ganze Instrumentarium, was sie dafür braucht.
Warum sind vor allen Dingen mittelalte Herren, Männer empört? Also die Führungsköpfe auch von der AfD, auch in Sachsen, bei Pegida, wenn man sich die Demonstrationen anguckt oder rechtsextreme Demonstrationen, ist ja sehr oft Männer und sehr oft Männer zwischen 40, 60 und älter.
Positive Männlichkeitsmuster sind in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Die Frauen haben sich sozusagen fast alle Männlichkeitsdomänen, die es früher mal gab, für sich.
Aber das war ja schon zu DDR-Zeiten vielfach so.
Ja, wissen Sie, wenn wir ein einzelnes Momentum nehmen, dann lassen Sie uns auf die Summe des Ganzen schauen, das konglomeriert.
Ja? Okay, ich bin gespannt.
Haben Sie eine psychologische oder tiefenpsychologische Betrachtung anzustellen, die auch nicht nur auf den Osten Deutschlands zutrifft? Deutschland hat, wie die anderen Länder, die im vergangenen Jahrhundert große Kriege geführt haben oder in den großen Kriegen verwickelt waren, mehrere Generationen von Männern und damit auch von Vätern verloren. Jedenfalls in Größenordnung. Die natürlich, deren Fehlen, natürlich eine Rolle gespielt hat auf die Vermittlung von positiven Männlichkeitsbildern auf die nachwachsende Generation, insbesondere auf die Jungs. Das wirkt sich, glaube ich, nachhaltig immer noch aus. Dazu kommt im Osten insbesondere, dass die DDR ja nie das hatte, was der Westen mit den 68ern erlebt hat. Und damit fehlt auch ein Momentum, nämlich das Momentum der intensiven und extensiven gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage, ich sag's mal etwas einfach, wo war Papa und wo war Opa im Zweiten Weltkrieg? Wie sehr ist unsere Familie auch verwickelt gewesen in den Nationalsozialismus? Das brauchte es vermeintlich in der DDR nicht. Der Westen hat es auch sehr spät erst realisiert und die 68er haben dafür Sorge getragen, dass das passierte. Das brauchte man in der DDR vermeintlich nicht, weil die DDR sich per Definition sozusagen als antifaschistischer Staat definierte. So. Das heißt, eine Aufarbeitungsgeschichte, eine Auseinandersetzungsgeschichte mit dem Nationalsozialismus hat es in der DDR jedenfalls in der Tiefe und in der Breite nicht gegeben. Im Westen war die auch nicht nur toll, aber in der DDR war sie nun überhaupt nicht in dem von mir beschriebenen Sinne gegeben. Und jetzt haben wir eine ältere Männergeneration, ja, die plötzlich mit Dingen kommt, die man sich so im Westen nicht vorstellen kann. Ja. Da kann man auch mal schauen, überhaupt auf die vergangenen Jahrhunderte, was mit den Soldaten gewesen ist, die als Geschlagene aus den Feldern zurückgekehrt sind und die sozusagen diesen Opferstatus mit sich trugen und mit dem natürlich nicht gerne alt werden oder mit dem nicht gerne sterben wollen und den noch einmal in Aggressivität ummünzen. Es ist ja ein bemerkenswertes Kontinuum bei der neuen Rechten, dass sie permanent die aggressive Auseinandersetzung sucht, dass man Widerstand brüllt und dass man sozusagen gegen etwas sein muss, ohne genau zu wissen, wofür man sein kann. Das Dagegen ist viel leichter zu definieren als das Dafür. Um dieses Dagegen zu sein, zu legitimieren, braucht man aber natürlich den Opferstatus. Deswegen ist es ein Kontinuum, sich immer wieder als das Opfer oder als den Benachteiligten oder als den Zurückgelassenen zu definieren und daraus dann Legitimation zu schöpfen für den Widerstand gegen wen auch immer. Da eignet sich Frau Merkel ganz gut, übrigens eine Frau. Spielt bei der Männlichkeitsdominanzempörung auch eine Rolle. Sie eignet sich hervorragend als Projektionsfläche. Dann noch eine Ostdeutsche, die kein Verständnis für die Ostdeutschen hat. Dann kann es, wenn es Frau Merkel nicht mehr ist, dann kann es der Islam sein. Dann später kann es das Establishment sein oder das System oder die Altparteien oder was auch immer. Hauptsache Widerstand. Und dieses aggressive Widerstandsmuster ist natürlich in Mehrheit jedenfalls ein Männlichkeitsmuster.
Mal vielleicht so ein bisschen zum Positiven. Was kann denn der Westen, also in Anführungsstrichen der Westen, vom Osten trotzdem lernen?
Der Westen, den es so ja vielleicht nicht gibt. Aber nehmen wir ihn mal als Arbeitsbegriff. Der muss vom Osten nichts lernen. Genauso wie der Osten erstmal vom Westen nichts lernen muss. Also wir müssen auch weg von dieser Pädagogisierung, von dieser wechselseitigen Pädagogisierung, als müssten wir nun alle irgendwann mal irgendwie alle gleich sein. Ich bin das nicht. Das müssen wir wirklich.
Hoffentlich nicht, ja.
Nein. Aktuell muss vor allen Dingen der Osten, wenn man das auch mal so nennen darf, etwas lernen. Er muss die Defizite hinsichtlich der Aneignung und der Akzeptanz dieser offenen, freiheitlichen, demokratischen Grundordnung nachholen. Also das muss er jetzt, oder das muss er nicht, aber das sollte er jetzt endlich schaffen. Dass es da Defizite gibt im Osten stärker als im Westen, ist nicht verwunderlich. Das muss man auch nicht verurteilen, überhaupt nicht. Aber das ist aus der Genese verständlich. Und wenn wir die Debatten im Osten jetzt ohne Rücksicht auf die manchmal herablassende pädagogische Attitüde des Westens hier im Osten intensiv führen, wenn wir fragen und debattieren, warum diese offene demokratische Gesellschaft so gut ist, warum sie lösungskompetent ist, dann wird der Osten Deutschlands eine Lernerfahrung machen, wie der Westen möglicherweise im Zusammenhang der 68er gemacht hat. Es ist ja ganz frappierend, dass die Frist, das heißt der zeitliche Abstand, in dem die 68er im Westen kamen, nämlich ungefähr eine Generation nach der Begründung der Bundesrepublik, dass diese Frist sich jetzt im Osten wiederholt, also ungefähr 25 Jahre, eine Generation nach der Wiedervereinigung, sprich nach dem Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, zeigen sich im Osten Probleme, die ganze Ordnung nochmal in Frage stellen.
Ja? Also sind das gerade die Pegida quasi die rechten 68er?
Der Vergleich fällt nun wirklich schwer und den würde ich auch nicht antreten. Ich beziehe mich nur auf den Abstand.
Ja.
Okay. In einer Zeit, 20 Jahre, 25 Jahre des äußerlichen Aufbaus, und schauen Sie sich bitte diese Stadt hier, wo wir gerade sitzen, an. Äußerlich ist doch alles wunderbar aufgebaut.
Ja, und nicht Osten, nur in Meißen.
Nicht nur in Meißen, im Osten.
Ja.
Die Autobahnen sind besser, die Infrastruktur ist zum Teil besser, nicht überall, aber so. Hier äußerlich ist alles aufgebaut und jetzt zeigen sich Phänomene, die darauf hindeuten, dass viele Menschen innerlich nicht mitgekommen sind und diese Ordnung eben bisher nur äußerlich akzeptieren, aber nicht innerlich ratifizieren. Und das können sie nur, wenn sie ein Learning by Doing durchmachen und in der offenen Debatte, und das ist das Merkmal einer offenen Gesellschaft, in der offenen Debatte die Konflikte ausdiskutieren, ohne natürlich, bitte hoffentlich, ohne zu viel Schaden anzurichten.
Die Frage ist natürlich, wie das geschehen soll. Um solche Auseinandersetzungen braucht natürlich auch eine Zivilgesellschaft, und die hat es natürlich in der DDR faktisch nicht gegeben. Und das dauert ja auch, dass es erwächst. Kann man das beschleunigen oder gibt es da Hilfsmaßnahmen, wie man sowas, ja, wie man dem nachhelfen könnte?
Also für den Fall, dass in dieser Ihrer Frage ein wenig pädagogische Herablassung aus westdeutscher Sicht durchklingen sollte, müsste ich Ihnen...
Also ich komme selber aus Ostdeutschland.
Okay. Aber es kann ja trotzdem sein, dass wir uns mal so ein bisschen diese Auffassung zu eigen gemacht haben, als müsse der Osten einfach so ähnlich werden wie der Westen. Muss er nicht. Er muss natürlich im Gesamtrahmen der Bundesrepublik Deutschland und der freiheitlich-demokratischen Ordnung, aber der ist ja nun sehr weit gesteckt, seinen eigenen Weg finden. Und manche Ostdeutsche, insbesondere auch sächsische kulturelle Konnotationen, sind nun mal anders als Westdeutsche. Das darf auch so bleiben. Die 68er müssen wir auch nicht übermäßig bemühen. Die Zivilgesellschaft, die Sie eingemahnt haben, ist ja nicht einmal gegeben und dann bleibt sie für immer. Nein, sie muss jedes Mal, jede Generation wieder neu, muss sich diese zivilgesellschaftlichen Kräfte neu entwickeln. Und diese Entwicklung braucht es hier im Osten natürlich insbesondere. Da bin ich aber nicht pessimistisch. Schauen Sie, ich bin jetzt hier in Meißen. Hier ist eine Bürgerinitiative am Werk, die einfach sagt, die Kommunalpolitik muss neu gestaltet werden. Und das sind tolle Leute. Die machen auch viele Fehler, wie wir Menschen alle Fehler machen. Aber das ist der Osten schon auf dem guten Weg. In manchen Regionen ist der Osten Deutschlands natürlich demografisch derart ausgedünnt, dass die Entwicklung einer starken Zivilgesellschaft eben einfach objektiv nicht leicht herzustellen ist. Da müssen wir realistisch sein. Aber in den meisten Regionen des Ostens schon.
Ihr Buch heißt Hört endlich zu. Wen sollte man denn heutzutage noch zuhören?
Der Titel des Buches ist entstanden vor dem Hintergrund der Beobachtung, dass wir so grundsätzliche kommunikative Probleme in dieser Gesellschaft haben, im Westen wie im Osten. Ja. Wir nehmen uns wenig Zeit füreinander. Wir kommunizieren oft ausschließlich technisch, digital vermittelt. Manchmal ist die Kommunikation vergiftet. Manchmal ist sie verlogen, manchmal ist sie einseitig, also verdient den Begriff Kommunikation gar nicht. Da ist einiges auf die schiefe Bahn geraten. Ich bin da gar kein Pessimist, weil ich glaube, jeder Mensch mag und wünscht sich einen anderen Menschen, wenigstens einen, es können noch ein paar mehr sein, mit denen er ganz persönlich, auch gefühlsmäßig, im Grundton des Wohlwollens und des wechselseitigen Verständnisses kommunizieren möchte. Ich glaube, das wollen wir. Also können wir es auch. Wir haben es zum Teil verlernt oder noch gar nicht gelernt. Da müssen wir wieder zurück. Wir brauchen auch eine Reduktion an Quantität. Ich weiß nicht, wer die herstellen soll, aber wir brauchen sie. Ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen Geduld. Das alte Lorenzsche Prinzip gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht überzeugt und überzeugt ist noch nicht getan. Das gilt wieder in Geltung gebracht zu werden. Das heißt, Verstehensräume bauen braucht Zeit. Aber wir brauchen Verstehensräume, um miteinander leben zu können. Und das müssen wir wieder lernen. Und das beginnt natürlich mit dem Zuhören.
Was ich mich immer so ein bisschen frage, Sie haben es ja angesprochen, Zuhören. Also ich habe das Gefühl, gerade wenn man sich Debatten im Internet anguckt, die natürlich nicht vergleichbar sind mit dem realen Leben, aber dass vielfach Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und ich persönlich frage mich natürlich auch, was für eine Basis man denn kommentieren soll, wenn schon das simpelste oder einfachste Fakten in Frage gestellt werden oder die einfach keine Rolle mehr spielen. Auf was soll man denn aufbauen?
Ja, es gibt Denker, Heiner Geißler war wohl einer, der gesagt hat, wir brauchen eine neue Aufklärung. Das heißt, wir brauchen ein dringendes Reload des Vertrauens auf die menschliche Vernunft. Das heißt, auf die Fähigkeit des Menschen, wahrheitsorientiert zu denken und zu kommunizieren. Das ist Kernarbeit, weil die Unübersichtlichkeit der Welt, in der wir leben, Verschwörungstheorien und einseitige Kommunikationskammern begünstigt. Nicht? Viele schalten ab, weil es ihnen zu viel wird und bauen sich auch gedanklich ihre eigenen kleinen Welten, die dann in sich funktionieren, ohne einen Bezug zur Realität zu haben.
Wie widerspricht man das, diese Mauern?
Das ist die 100.000-Euro-Frage. Wir müssen es durchbrechen. Also wir müssen, was heißt wir, um diese Gesellschaft in ihrer Struktur zusammenzuhalten, brauchen wir den Durchbruch in die Realität. Zynisch formuliert, in der Demokratie hat jeder Idiot das Recht, immer wieder mit einem vernünftigen Gegenargument konfrontiert zu werden, um rausgeholt zu werden aus seiner Kammer der Idiotie. Und deswegen ja mein eindringliches Plädoyer für Dialog, für Kommunikation. Das sind alle, insbesondere die Intellektuellen dieser Gesellschaft, gefragt, vom hohen Ross herab, im Grundton der Herablassung zu erklären, warum so viele Menschen doof sind, bringt keinen Schritt weiter.